6. Dezember 1969, Altamont Speedway, Kalifornien. Irgendwo zwischen San Francisco, Livermore und Tracy. 300.000 Menschen stehen auf einer staubigen Rennstrecke. Sie sind gekommen, um die Rolling Stones zu sehen. Zusammen mit Santana, Jefferson Airplane, Crosby, Stills, Nash & Young und anderen Größen der amerikanischen Rockmusik. Kostenlos. Ein großes Geschenk am Ende einer erfolgreichen Amerika-Tour der Rolling Stones. Ein Woodstock der Westküste soll das hier werden, erzählt Mick Jagger, der Sänger der Rolling Stones.
Das Konzert ist eher ein Vorwand für alle, irgendwie zusammenzukommen, miteinander zu reden, miteinander zu schlafen, sich ordentlich zuzudröhnen und einfach einen schönen Abend und einen guten Tag zu verbringen.
Frieden, Liebe, Musik, Gemeinschaft, so jedenfalls die Idee. Doch hinter den Kulissen wurde dieses Festival nur innerhalb weniger Tage organisiert. Vieles entsteht improvisiert. Manches bleibt unklar, auch die Frage, wer eigentlich die Verantwortung hier trägt. Vor der Bühne stehen keine professionellen Ordner. Die waren in der benötigten Zeit kurzfristig nicht zu organisieren. Stattdessen sichern die Hells Angels, die berüchtigte Motorradgruppe, den Bereich vor der Bühne. Und sie sorgen für Ordnung, auf ihre Art. Viele der Rocker sind betrunken, einige haben Billardköse dabei und mit denen schlagen sie immer wieder auf die Zuschauer ein.
Die Hells Angels prügeln auf Musiker ein. Das fühlt sich gerade nicht richtig an. Es ist echt seltsam, Mann.
Zuerst werden Zuschauer verletzt, dann sogar Musiker attackiert. Die Stimmung kippt, lange bevor die Rolling Stones überhaupt auftreten. Als die Band schließlich auf die Bühne kommt, müssen die Musiker ihre Songs immer wieder unterbrechen. Mick Jagger versucht, die Menge zu beruhigen.
Sisters, brothers and sisters, brothers and sisters. Come on now. That means everybody just cool out. Will you cool out, everybody? I know. I'm here. Everybody be cool now, come on.
Aber es wird nicht ruhiger, es wird schlimmer. Während die Stones Under My Thumb spielen, entsteht direkt vor der Bühne ein neues Gerangel. Mitglieder der Hells Angels stürzen sich auf einen jungen Mann. Er liegt schwer verletzt am Boden und wenig später ist er tot.
We've received word that someone was stabbed to death in front of the stage by a member of the Hells Angels.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, ich bin Malte Asmus. Heute ermittle ich bei Tat und Musik im Fall Altamont Speedway, einem Festival, das als kostenloses Woodstock der Westküste geplant war und mit einer tödlichen Gewalttat endet. Direkt vor der Bühne, vor laufenden Kameras. Mitten in einem Konzert, das eigentlich beweisen sollte, dass Musik Menschen zusammenbringen kann. Viele nennen Altamont bis heute den Tag, an dem die Hippie-Bewegung starb. Den Tag, an dem der Traum von Peace and Love endete. Ob das historisch wirklich stimmt, darüber streiten Historiker bis heute. Unbestritten ist aber, dass an diesem 6. Dezember 1969 ein Rockfestival zu einem der dunkelsten Kapitel der Musikgeschichte wurde, weil ein junger Mann sein Leben verlor. Meredith Hunter, 18 Jahre alt, erstochen von einem Mitglied der Hells Angels, die an diesem Tag den Bereich vor der Bühne absichern sollten. Bis heute wird darüber diskutiert, wer die Verantwortung trägt. Die Hells Angels, die Rolling Stones, die Organisatoren oder eine Zeit, die vielleicht längst dabei war, ihre eigenen Ideale zu verlieren? Diese Folge rekonstruiert deshalb nicht nur die Ereignisse von Altamont. Sie fragt auch, warum ausgerechnet dieses Konzert bis heute als Symbol für das Ende einer ganzen Epoche gilt. Und warum wir große gesellschaftliche Veränderungen so oft an einem einzigen Tag festmachen, obwohl gesellschaftlicher Wandel ja fast nie an nur einem einzigen Tag passiert. Um zu verstehen, warum Altamont später so groß aufgeladen wird, müssen wir ein paar Monate zurück. In den August 1969 an die Ostküste, in den Bundesstaat New York nach Bethel zum Woodstock Festival. 3 Tage Musik, Schlamm, Drogen, Chaos, aber vor allem ein Bild. Hunderttausende junge Menschen, friedlich versammelt, ohne große Gewalt, ohne Katastrophe. Woodstock wird sofort zur Erzählung. Musik kann die Welt verändern. Eine Generation kann anders leben. freier, friedlicher, gemeinschaftlicher. Und genau mit diesem Gefühl landen wenig später auch die Rolling Stones in Amerika. Die Stimmung ist im Land auch immer noch präsent, aber nicht mehr die beherrschende Stimmung. Es ist trotz Woodstock nicht mehr das Amerika, das die Stones bei ihrer letzten Tour 1966 erlebt hatten. Amerika hat sich verändert. Der Summer of Love liegt bereits 2 Jahre zurück. Währenddessen läuft der Vietnamkrieg weiter. Das Land ist politisch aufgeheizt. Proteste werden härter. Rassistische Spannung überall. Die Morde der Manson Family haben gerade erst die dunkle Seite der Gegenkultur sichtbar gemacht. Die Idee von Peace and Love ist noch da, aber sie ist nicht mehr unschuldig. Woodstock wirkt in diesem Moment fast wie ein letztes großes Versprechen, wie eine Utopie, die längst Risse hat. 3 Jahre waren die Stones nicht mehr in den USA gewesen, jetzt starten sie eine riesige Tour, erzählt der Musikjournalist Anthony D. Curtis in der Doku Days of Rage.
Die Stones waren die größte Rockband auf Tour. Die Beatles hatten sich zurückgezogen, Dylan hatte sich zurückgezogen, aber die Stones waren unterwegs.
Die Fans haben auf diesen Moment hingefiebert. Aber die Stones haben ein Problem. Ihre Tickets sind zu teuer für viele Fans, zu teuer für Teile der Gegenkultur. Und die Stones stehen plötzlich im Verdacht, gar nicht Teil dieser Bewegung mehr zu sein, sondern nur noch an ihr zu verdienen. Also entsteht die Idee dieses kostenlosen Konzerts als Geschenk an die Fans und als Statement. Vielleicht auch als Versuch, sich selbst wieder als Teil dieser Gegenkultur zu zeigen. Die Rolling Stones wollen beweisen, wir gehören dazu, wir sind nicht nur Geschäft, wir sind immer noch Rock'n'Roll, immer noch Rebellion, immer noch Teil dieses großen Versprechens. Und genau da beginnt die Tragik. Elterman soll ein Beweis werden, dass Woodstock kein Zufall war, dass viele in der Gegenkultur glaubten, sie seien auf dem Vormarsch, erklärt Nigel Williamson vom Uncut Magazine.
1969 glaubten wir ernsthaft, wir würden gewinnen. Wir dachten, wir würden wachsen, wären eine unaufhaltsame Kraft.
Sie waren sich sicher, Musik kann immer noch Menschen zusammenbringen, auch wenn alles improvisiert ist, auch wenn vieles auf Vertrauen basiert, auch wenn niemand so richtig weiß, wer eigentlich verantwortlich ist. Doch genau diese Mischung aus Größenwahn, Idealismus und Improvisation wird in Altamont gefährlich. Das Konzert in Altamont, die Idee dahinter hat einen entscheidenden Haken. Alles muss innerhalb weniger Tage Wirklichkeit werden. Und es geht nicht nur um ein Konzert, es geht auch um einen Film. Die Rolling Stones lassen ihre Amerika-Tour von den Maisley Brothers dokumentieren. Altamont soll der große Schlusspunkt werden, das Finale eines Konzertfilms. Gimme Shelter, ein Bild der Stones mitten in der Gegenkultur. Kostenlos, nah an den Fans, als Teil dieses großen Versprechens von 1969. Doch genau dieser Film wird später etwas völlig anderes festhalten. Nicht den Triumph einer Band, sondern das Scheitern eines Festivals und den Tod von Meredith Hunter. Ursprünglich soll das Konzert in San Franciscos Golden Gate Park stattfinden. Dann ist plötzlich eine Rennstrecke in Sonoma im Gespräch, doch auch daraus wird nichts. Erst 2 Tage vor dem geplanten Termin fällt dann die Entscheidung für Altamont Speedway. Eine abgelegene Autorennstrecke rund 80 Kilometer östlich von San Francisco, die bis dato weder für Konzerte noch für Menschenmassen wie diese benutzt worden ist. 6.000 Zuschauer bei einem Demolition Derby, das ist bis dahin die höchste Zuschauerzahl auf diesem Areal. Und dort fehlt es an allem, an Essens- und Wasserständen, an Toiletten, an Ausstattung zur medizinischen Versorgung. Trotzdem entsteht innerhalb von nicht einmal 48 Stunden dort ein Festivalgelände. Die Bühne wird in aller Eile aufgebaut, Stromleitungen werden verlegt, Lautsprecher installiert, Zäune errichtet. Vieles ist noch nicht mal fertig, als die ersten Besucher eintreffen. Und es kommen nicht 10.000, nicht 50.000, sondern rund 300.000 Menschen. Viel mehr, als irgendjemand erwartet hat. Und unter diesen hunderttausenden Besuchern ist auch ein 18-jähriger Mann aus Berkeley, Meredith Hunter. Es gibt hier kaum Absperrung und vor allem keinen Sicherheitsplan, der auf eine Menschenmenge dieser Größe vorbereitet ist. Viele Beteiligte glauben trotzdem, das wird schon funktionieren, schließlich hat Woodstock ja auch funktioniert. Doch dabei wird leicht vergessen, auch Woodstock war chaotisch, aber Woodstock hatte Monate der Vorbereitung, Altamont dagegen ein paar Stunden. Und genau dieser Unterschied wird an diesem 6. Dezember 1969 dann über Leben und Tod entscheiden. Alles manifestiert sich in einer Entscheidung, die bis heute als eine der größten Fehler dieses Festivals gilt. Die Frage der Sicherheit. Professionelle Sicherheitsdienste gibt es damals kaum. Jedenfalls nicht in der Form, wie wir sie heute von großen Festivals kennen. und sie wären auch in der Kürze der Zeit gar nicht zu organisieren gewesen. Und eine starke Polizeipräsenz hätte für viele Beteiligte kaum zu dem Geist gepasst, für den dieses Festival eigentlich stehen sollte. Altermann sollte ja kein streng kontrolliertes Großereignis sein, sondern ein freies Festival, organisiert im Geiste der Gegenkultur. Also greifen die Organisatoren auf Menschen zurück, die in der Musikszene der amerikanischen Westküste keine Unbekannten sind. Die Hells Angels. Eine Motorradgruppe, berüchtigt für Gewalt, Einschüchterung, ihre kompromisslose Außendarstellung und Kontakte ins kriminelle Milieu, involviert in alle möglichen Arten von Verbrechen, Drogen, rassistisch motivierte Gewalttaten, aber trotzdem gleichzeitig auch Teil der damaligen Gegenkultur, erklärt der Autor Mark Patris in Days of Rage.
Die Gegenkultur und die Hells Angels waren gewissermaßen gute Bettgenossen. Sex, Drugs und Rock'n'Roll, ein Leben auf der Überholspur, am Rande der Gesellschaft. Es besteht eine Verbindung zwischen Rebellion und Männern auf Motorrädern.
Und die Hells Angels, die verkehren regelmäßig mit Musikern, besuchen Konzerte. Einige Bands kennen sie persönlich. Die Grateful Dead zum Beispiel haben bereits Erfahrungen mit ihnen bei Konzerten gemacht und sollen sie auch den Stones empfohlen haben. Die Vorstellung, dass die Hells Angels den Bereich vor der Bühne sichern, erscheint deshalb manchen Beteiligten zunächst gar nicht mal völlig abwegig. Rückblickend wirkt diese Entscheidung natürlich kaum nachvollziehbar. Damals halten manche sie aber für pragmatisch, vielleicht sogar für typisch hippiehaft. Man vertraut darauf, dass Menschen ihre Konflikte schon selbst regeln werden. Der Tourmanager, ein Mann namens Sam Cutler, wird später so in der Stones-Doku Gimme Shelter zitiert.
Die Hells Angels handelten in dieser schwierigen Situation so, wie sie es für richtig hielten. Meiner Meinung nach waren es Menschen, die auf ihre eigene Art zu helfen versuchten. Tja, wenn das bei manchen nicht gut ankam, tut mir leid.
Genau dieses In their own way wird an diesem Tag aber zum Problem, denn die Hells Angels werden für ihre Dienste mit Bier bezahlt und trinken entsprechend große Mengen davon und reagieren immer aggressiver. Mit Billardkös, zunächst gegen Zuschauer, später sogar gegen Musiker, wie Marty Balin, den Sänger von Jefferson Airplane.
Hey man, I'd like to mention that the Hells Angels just smashed Marty Balin in the face and knocked him out for a bit.
Balin versucht zu schlichten, er geht dazwischen, fordert einen Hells Angel auf, den Zuschauer doch bitte in Ruhe zu lassen. Und wenige Sekunden später schlägt der Rocker ihn bewusstlos. Spätestens jetzt wird klar, hier gerät nicht nur ein Konzert außer Kontrolle. Hier zeigt sich zum ersten Mal, dass eine Idee allein noch keine Ordnung schafft, dass Gemeinschaft allein noch keine Sicherheit garantiert. Als die Rolling Stones am späten Nachmittag mit dem Hubschrauber in Altamont ankommen, ahnt längst jeder, dass dieser Tag anders verlaufen wird als geplant. Auch Mick Jagger bekommt das schnell zu spüren, erinnert sich Sam Cutler.
Das Erste, was passierte, war, dass er aus dem Hubschrauber stieg und irgendein durchgeknallter Typ ihm eine verpasste.
Ein kurzer Moment, aber einer, der zeigt, wie sehr sich die Stimmung aufgeheizt hat. Auch Mitglieder der Band, der Grateful Dead, sind angegriffen worden. Die Band erklärt daraufhin, nicht auftreten zu wollen. Der Gig von Crosby, Stills, Nash & Young wird begleitet von Schlägereien vor der Bühne. Sie spielen deshalb nur ein verkürztes Set und flüchten. David Crosby wird später sagen,
Altamont was a nightmare.
Altamont war ein Albtraum, das genaue Gegenteil von Woodstock.
Und trotzdem wird das Konzert nicht abgesagt, obwohl durch das verkürzte Set plötzlich über 2 Stunden Pause entstehen, bis die Stones endlich dran sind. Eine Pause, in der sich die Stimmung weiter aufheizt. Eine Pause, die die Beteiligten nutzen, um noch mehr Drogen zu nehmen. Aber warum lassen die Veranstalter alles einfach weiterlaufen? Vielleicht, weil niemand weiß, wie man 300.000 Menschen überhaupt nach Hause schicken soll. Vielleicht auch, weil alle hoffen, dass die Musik die Situation schon wieder irgendwie beruhigen wird. Kurz nach Sonnenuntergang betreten die Stones dann endlich die Bühne und müssen sich erstmal ihren Weg durch die Hells Angels bahnen. Die haben sich nämlich mittlerweile rund um die Bühne und auf der Bühne breit gemacht. Ein einschüchternder Anblick, offenbar auch für die Stones, erzählt Nigel Williamson.
Die Stones spielten um ihr Leben und wohl aus Angst. Die Hells Angels wimmelten überall auf der Bühne und hätten sie aufgehört, wären sie wohl nicht lebend davongekommen.
Doch schon nach wenigen Minuten müssen sie ihr Konzert unterbrechen, erzählt Sam Cutler.
Die Lage verschlimmerte sich zusehends, war nicht mehr zu kontrollieren. Überall Schlägereien. Leute stürmten die Bühne, wurden von der Bühne geworfen.
Mick Jagger bittet die Menschen vor der Bühne doch bitte Abstand zu halten, ruhig zu bleiben. Immer wieder.
Come on, let's get it together. I can't do any more than just ask you, to beg you, just to keep it together.
Auch Keith Richards droht damit, den Gig zu beenden. Doch die Durchsagen helfen kaum. Direkt vor der Bühne kommt's immer wieder zu Rangeleien. Zuschauer werden geschlagen, Menschen stürzen. Niemand scheint mehr den Überblick zu haben.
Zwischen den Liedern herrschte diese Totenstille. Dann hörte man das Knacken von Köpfen, Menschen, die Nein schrien und wollten, dass alles aufhört.
Und dann, während die Stones Under My Thumb spielen, eskaliert die Situation endgültig. Im Publikum, ziemlich weit vorne, nahe der Bühne, steht auch Meredith Hunter. Er ist 18 Jahre alt, schwarz, lebt in Berkeley, interessiert sich für Musik und besucht das Festival gemeinsam mit seiner weißen Freundin. Wie 100.000 andere ist er nach Altamont gekommen, um die Stones zu sehen. Jetzt gerät er aber mit mehreren Hells Angels aneinander. Plötzlich hört man Schüsse, Schläge, Gedränge, Schreie. Die Menge staubt auseinander und wenige Sekunden später liegt Meredith Hunter am Boden. Für ihn kommt jede Hilfe zu spät, er stirbt noch am Veranstaltungsort.
Ich sprach mit den Leuten, die seine Leiche zur Bühne getragen haben. Sie haben ihn auf die Bühne gelegt, direkt vor Keith Richards. Die Hells Angels stürmten herbei und schoben ihn wieder herunter.
Zunächst weiß kaum jemand, was dort eigentlich passiert ist. Die Rolling Stones wissen offenbar, dass es schwere Tumulte vor der Bühne gibt, aber nicht, dass Meredith Hunter gerade tödlich verletzt worden ist. Sie spielen weiter. Sam Cutler erklärt.
I whispered to Mick, a guy's being killed, man. You gotta get off stage right now.
Ich flüsterte Mick zu. Der Typ ist tot. Ihr müsst sofort runter von der Bühne. Der Typ hatte eine Waffe. Mick antwortete, wir können nicht weg. Wir müssen die Show beenden.
Wohl auch aus Angst, dass ein Abbruch die Lage endgültig außer Kontrolle bringen könnte. Und jetzt beginnt die eigentliche Ermittlungsarbeit. Was genau geschah in diesen wenigen Sekunden vor der Bühne? Bei Kameras, den Auftritt der Stones filmen, existieren Bilder von dem, was passierte. Bilder, die später sogar im Gerichtssaal eine entscheidende Rolle spielen werden. Und sie zeigen, Meredith Hunter gerät zunächst mit mehreren Mitgliedern der Hells Angels aneinander. Warum genau? Darüber gibt's unterschiedliche Aussagen. Gesichert ist, dass Hunter schließlich eine Schusswaffe zieht. Nur wenige Augenblicke später läuft Alan Passaro, Mitglied der Hells Angels, auf ihn zu. Er stößt die Waffe zur Seite und sticht dann mehrfach mit einem Messer auf Meredith Hunter ein. Hunter stirbt noch am Tatort, Passaro wird wegen Mordes angeklagt. 2 Jahre später folgt der Prozess. Die Geschworenen sehen sich das Filmmaterial, Bild für Bild, an. Gesichert ist nur, dass Hunter einen Revolver mit nach Altamont brachte, ihn während der Auseinandersetzung auch bei sich trug und in den entscheidenden Sekunden zog. Aber warum und wieso er die Waffe überhaupt dabei hätte, das lässt sich bis heute nicht sicher beantworten. Vielleicht rechnete er damit, sich verteidigen zu müssen. Vielleicht hatte die Waffe aber auch einen ganz anderen Hintergrund. Gesichert ist dafür kein Motiv. Passaros Anwalt George Walker, übrigens selbst Afroamerikaner, argumentiert vor Gericht, Passaro habe in Notwehr gehandelt. Er fürchtete angeblich nicht um sein eigenes Leben, aber er fürchtete, dass Hunter jemand anderen verletzen würde. Die Geschworenen folgen dieser Argumentation auch, weil das Filmmaterial zeigt, dass Meredith Hunter unmittelbar zuvor seinen Revolver gezogen hatte. Und sie sprechen Alan Passaro frei. Juristisch ist der Fall damit abgeschlossen. Aber die Debatte beginnt damit erst richtig. Denn plötzlich stellt sich ja noch eine andere Frage. Wer trägt eigentlich die Verantwortung für die eskalierte Situation in Altamont? Meredith Hunter, der in der entscheidenden Situation einen Revolver zog? Die Hells Angels, die das Gelände mit Gewalt kontrollieren wollten? Die Organisatoren, die sie als Ordnungskräfte anheuerten, die ein Festival für 300.000 Menschen innerhalb weniger Tage aus dem Boden stampften, ohne diverse Sicherheitsnetze einzuplanen? Oder aber die Rolling Stones, die trotz der offensichtlichen Eskalation einfach weiterspielen und direkt nach dem Konzert zu weiteren Verpflichtungen nach Europa weiterreisen? Bis heute werden auf all diese Fragen unterschiedliche Antworten gegeben. Manche machen allein die Hells Angels verantwortlich. Andere sehen die eigentliche Ursache in den chaotischen Organisationsumständen. Wieder andere werfen den Stones vor, das Konzert trotz der Gewalt eben nicht abgebrochen zu haben. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die genau das für unmöglich halten, weil niemand wusste, wie sich 300.000 Menschen verhalten würden, wenn die Band plötzlich die Bühne verlassen hätte. Vielleicht gibt es deshalb bis heute keine einfache Antwort, weil Altamont nicht an einer einzigen Entscheidung scheiterte, sondern an vielen kleinen Entscheidungen, die für sich genommen vielleicht noch nachvollziehbar waren, zusammen aber in die Katastrophe führten. Für viele Journalisten, Musiker und Historiker markiert der 6. Dezember 1969 weit mehr als das Ende eines Rockfestivals. Sie nennen Altamont den Tag, an dem die Hippie-Bewegung starb. Den Moment, in dem aus Peace and Love endgültig Gewalt wurde. Doch genau diese Erzählung ist bis heute umstritten, denn vieles von dem, was Altamont zugeschrieben wird, hatte längst vorher begonnen. Der Summer of Love lag bereits 2 Jahre zurück, der Vietnamkrieg spaltete Amerika, politische Morde erschütterten das Land und nur 4 Monate vor Altamont hatten die Morde der Manson Family gezeigt, dass auch die Gegenkultur ihre dunklen Schatten hat. Altamont beendete diese Entwicklung deshalb vielleicht gar nicht, vielleicht machte es sie nur unübersehbar. Vielleicht war Altamont nicht der Moment, an dem die 60er endeten, sondern der Moment, an dem sich ihre Widersprüche verdichteten. Und genau deshalb wurde ausgerechnet dieses Konzert zum Symbol, weil hier plötzlich alles zusammenkam. Ein kostenloses Festival, die größten Rockstars der Welt, Gewalt, ein getöteter junger Mann und Kameras, die alles dokumentierten. Dadurch brannten sich die Bilder ein. Altamont lieferte die Bilder, mit denen sich das Ende der 60er und das Ende der Love and Peace Era bis heute erzählen und illustrieren lässt. Und deshalb sprechen wir immer noch über Altamont, über die Rolling Stones, über die Hells Angels, über das Ende der Hippie-Bewegung. Altamont ist zu einem Symbol geworden für das Scheitern einer Utopie, für das Ende von Peace and Love und für den Abschied von den 60ern. Doch je größer diese Bedeutung wurde, desto leichter geriet in Vergessenheit, was Altamont zuerst und eigentlich war. Der Schauplatz einer tödlichen Gewalttat. Ein 18-jähriger Schwarzer namens Meredith Hunter verlor dort sein Leben. Nicht als Symbol, sondern als Mensch. Vielleicht ist das die eigentliche Lehre dieses Falls. Historische Ereignisse bekommen mit der Zeit oft eine Bedeutung, die weit über das hinausgeht, was an diesem Tag tatsächlich geschah. Doch bevor Altamont zum Symbol für das Ende einer Epoche wurde, war es vor allem eines. Ein Tatort.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort. Musik. Sex. Crime. Und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.